Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Was für ein niederträchtiges Spektakel, ruft Andreas Rüttenauer in der Taz aus und erläutert, was er meint. Am Samstag vor der Partie der zweiten Fußball-Bundesliga gegen den FC St. Pauli wird in der Fankurve von Hansa Rostock ein riesiges, den ganzen Block überspannendes Transparent hochgezogen. Es zeigt das vielleicht bekannteste Plattenbauensemble Deutschlands. Zu erkennen ist es am Sonnenblumenhaus. Das stand im Zentrum des rassistischen Pogroms im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen im August 1992. Damals hatten Neonazis unter Applaus Brandsätze und Steine auf Unterkünfte von Migranten geworfen, etliche von ihnen tatsächlich angegriffen und dabei fremdenfeindliche Parolen gerufen. Rüttenauer fährt fort: Dass es sich bei der Fankoreografie um eine finstere Anspielung gehandelt hat, wird deutlich, als schwarze und orange Rauchtöpfe in der Kurve gezündet werden. Feuer im Sonnenblumenhaus. Was für eine Verhöhnung der Opfer des Pogroms. Von rechter zu linker Niedertracht, von der Taz zur Frankfurter Allgemeinen. Robert Palz sagt, er habe in einen Abgrund geschaut, schreibt Claudius Seidel über den Präsidenten der Universität der Künste in Berlin. Was war geschehen? Am 13. November hätten sich etwa 90 israelfeindliche bis antisemitische Studenten in der Eingangshalle der Universität versammelt und auf Englisch gerufen, der, Zitat, Völkermord in Palästina solle gestoppt und Palästina befreit werden. Die meisten hätten schwarze Kleidung und schwarze Corona-Masken getragen und blutrot bemalte Hände gehabt, nach eigener Auskunft etwa deswegen, weil das ein indigener Brauch sei. Jeder jüdische Student, eigentlich jeder, der sich mit der jüngeren Geschichte Israels beschäftigt hat, wird die roten Hände aber anders deuten, schreibt Seidel und erläutert. Im Oktober 2000 wurden in der Nähe von Ramallah zwei israelische Reservisten wegen Falschabbiegens verhaftet und festgesetzt in einem Polizeirevier. Männer, die mit Messern und Stangen bewaffnet waren, stürmten das Revier und lynchten die beiden Israelis. Und dann trat einer der Mörder ans Fenster und zeigte der Menge seine blutverschmierten Hände. An der Universität der Künste hätten die Studenten, wie es schien, konzertiert von einem dortigen Gastprofessor, den Präsidenten Norbert Palz, niedergeschrien. Nun würden sich jüdische Studenten nicht mehr in die Lehrveranstaltungen trauen, berichtet Claudius Seidel in der FAZ. Er zitiert eine Studentin der UdK, die die Empfänglichkeit vieler ihrer Kommilitonen für die Erzählung vom bösen Israel auf schieres Unwissen zurückführt und darauf, dass man an der UdK wenig zum Thema lerne. In einem Kurs sei es darum gegangen, gibt Seidel die Studentin wieder, dass man es mit dem entsprechenden indigenen Wissen schaffen könne, den Bäumen beim Sprechen zuzuhören. Als sie entgegnete, das sei wohl eine Projektion, bekam sie zu hören, dass es kolonialistisch, ja rassistisch sei, mit Begriffen des weißen Mannes Sigmund Freud das indigene Wissen zu delegitimieren. In der Welt schreibt Barry Weiss zur Wokeness in den USA, diese Weltanschauung sei schrecklich. Sie ersetze seit über 20 Jahren Ideen durch Identität, Debatte durch Denunziation und Rechtsstaatlichkeit durch die Wut des Mobs. Höfliche, diskriminierungsfreie Sprache verdecke oft reale, nicht sprachliche Diskriminierung, gibt Jan Schröder im Tagesspiegel ein Argument aus Wiglaf Drostes nun posthum erschienenen sprachkritischen Glossen wieder. Vielleicht wolle die Mehrheitsgesellschaft dem Rassisten gerade deshalb das Wort verbieten, weil dieser unverblümt ausplaudere, was zum Teil auch von der Mehrheit gewollt sei, aber nicht so benannt werde. Und dann zitiert der Journalist den Autor Droste so: Man braucht kein Christ sein, um zu wissen, dass Maria und Josef heute in Deutschland bürokratisch korrekt, also eiskalt abgeschoben würden.